Ja, willkommen zum ersten Tag der ungesäuerten Brote. Wir sind nicht oft zusammen, aber manchmal am Laubhüttenfest oder manchmal an einem Fest stellen wir die Frage, warum sind wir hier? Mit einer solchen Frage möchte ich auch stellen, weil sie sehr berechtigt ist, warum sind wir hier am heutigen Tag? Warum sind wir hier am ersten Tag der ungesäuerten Brote? Die richtigste und die demütigste Antwort ist sicherlich diese, weil Gott uns berufen hat. Gott hat uns berufen und es ist nicht unsere Kraft oder unsere Fähigkeit, die uns hierhin gebracht hat, sondern Gott. Doch wozu hat Gott uns berufen, ist die Frage, die sich daraus ergibt. Wozu hat er uns berufen? Warum hat er uns berufen? Das ist eine Antwort der Hoffnung. Gott hat uns zu einer Hoffnung auf sein ewiges Reich berufen. Wir sind hier, weil wir in sein Reich gelangen möchten und weil wir an sein Reich glauben. Das ist das Ziel. Ich freue mich auf das Reich Gottes. Es ist das höchste und das herrlichste Ziel, das wir als Menschen haben können. Die Ziele vieler Menschen sind extrem kurzfristig. Ich möchte einen Freund, eine Freundin. Ich möchte ein Haus, eine Gehaltserhöhung. Ich möchte ein Amt bekleiden. Andere wünschen sich, das sind gute Ziele, aber auch die sind kurzfristig. Ich wünsche mir gute Gesundheit, ein sorgenfreies Leben. Aber unsere Hoffnung, wegen der wir hier sind, ist ungleich höher. Sie zielt auf das Ewige, auf das Vollkommene. Nun, wie gelangen wir in dieses Reich Gottes, wenn das schon unsere Hoffnung ist? In das ewige Leben, Seite an Seite mit unserem Schöpfer. Christus sagt, wir schlagen das nicht auf, Christus sagt in Matthäus 19, wenn du aber ins Leben eingehen willst, so halte die Gebote. So kommen wir also ins ewige Leben. Halte die Gebote. Welche Gebote? Fragte der Jüngling, mit dem Jesus gerade sprach. Matthäus 19, Vers 17. Und Christus antwortete im darauf folgenden Vers, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ihre Vater und Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Damit hat Jesus mit dem letzten Satz aus 3. Mose 19 zitiert. Es ist also kein neues Konzept, was er uns da gebracht hat. Als dann der Jüngling antwortete, dass er alle diese Gebote von klein auf gehalten hatte, dann antwortete ihm Jesus, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Darum sind wir hier, tatsächlich hier, weil wir Christus nachfolgen. In der Einleitung zu der heutigen Predigt habe ich einige W-Fragen gestellt. Warum sind wir hier? Wie gelangen wir in das ewige Leben? Welche Gebote sollen wir halten? Fragte der Jüngling. Und was müssen wir generell bereit sein zu tun? Christus sagt es uns, wir müssen bereit sein, alles aufzugeben und ihm nachzufolgen. Das ist eine hohe Marke. Geschwister, in dieser Predigt am ersten Tag der ungesäuerten Brote 2019 betrachten wir, was es bedeutet, Christus nachzufolgen. Genauer überprüfen wir, welche Gebote wir denn halten sollen, weil Christus sagt ja, wenn du ins Leben eingehen willst, so halte die Gebote. Welche? Wir wollen wieder Jüngling fragen. Welche Gebote sollen wir halten? Wir wollen uns ansehen, welche Christus gemeint hat und welche nicht. Das ist die Trennung, die wir hier wagen wollen. Der Titel der Predigt hat zunächst mal nichts mit Geboten zu tun. Er lautet die Beschneidung des Herzens. Die Beschneidung des Herzens. Wir werden sehen, wie die Beschneidung des Herzens die Antwort auf die Frage nach Gottes Geboten gibt. Mit dieser Predigt möchte ich auch einen weiteren Sinn der Tage der ungesäuerten Brote aufzeigen, nämlich das wahre Verständnis um die Gebote Gottes, die uns in dieser Woche der Besinnung noch stärker vor Augen sein sollen als sonst. Auch als Ziel habe ich, dass wir unsere Kirche, dass wir uns ein bisschen klarer positionieren in einer Welt der verschiedensten Strömungen und Konfessionen. Beginnen wir mit einem kleinen Überblick über den heutigen Tag und die kommenden 6 Tage. Dazu schlagen wir auf 3. Mose 23. Ich denke, es ist immer gut, am Festtag nochmal zurückzugehen an den Ursprung dieser Sachen. Der Ursprung liegt natürlich ein bisschen eher, und zwar in 2. Mose, als die Israeliten auszogen. Doch wir schauen uns das Gebot an in 3. Mose 23, Verse 4 bis 8. Dies sind aber die Feste des Herrn, die ihr ausrufen sollt als heilige Versammlungen an ihren Tagen. Am 14. Tage des ersten Monats gegen Abend ist das Passa. Das haben wir vor 2 Tagen gegen Abend kurz nach Sonnenuntergang gehalten, in der Tat. Und am 15. desselben Monats, das ist heute, ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn. Da sollt ihr 7 Tage lang ungesäuertes Brot essen. Am 1. Tage sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Darum sind wir auch hier. Da sollt ihr keine Dienstarbeit oder generell keine Arbeit tun. Und 7 Tage sollt ihr dem Herrn Feueropfer darbringen. Am 7. Tage soll wieder eine heilige Versammlung sein. Da sollt ihr auch keine Arbeit oder Dienstarbeit tun. Wir halten also dieses Fest. Wer hier ist und sich umsieht, wird keine gesäuerten Brote oder Kuchen finden. Wir verstehen die geistliche Bedeutung des Sauerteigs, der für die Sünde steht. Indem wir also den Sauerteig 7 Tage lang meiden, komplett aus unseren Häusern schaffen, drücken wir unseren innigen Wunsch aus, die Sünde zu überwinden und vor Gott ganz rein zu sein. Wir vollziehen also eine physische Handlung. Wir räumen Brote weg, wir verzichten auf Sauerteig, auf Hefe, Backtriebmittel. Wir vollziehen eine physische Handlung, die eine geistige Bedeutung hat. Jetzt gucken wir aber nochmal zurück in 3. Mose 23. Da ist auch die Rede von Feueropfern. Wir halten Gottes Feste, weil sie in der Bibel geschrieben sind. Richtig. Wir finden Gebote im Alten und Neuen Testament. Zum Beispiel sagt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 8, wer es genau wissen möchte, dass wir das Fest nicht im Sauerteig, sondern im Ungesäuerten halten sollen. Also auch im Neuen Testament werden die Feste gehalten. Natürlich halten wir Gottes Feste. Sie sind im Alten und im Neuen Testament Teil von Gottes Gesetz. Doch als Christen erkennen wir an, dass jemand, nämlich Jesus Christus, für unsere Sünden gestorben ist. Er ist unser vollkommenes Passahlamm. Darum opfern wir ja keine physischen Opfer mehr. Das heißt, das, was wir hier in 3. Mose 23 gelesen haben, tun wir mit der Ausnahme, dass wir kein Opfer geben. Wir wissen, dass Christus für unsere Sünden starb, dass damit die Opfer nicht mehr nötig sind. Der Vorhang im Tempel riss entzwei, als Jesus starb, und der Weg zum Allerheiligsten steht uns offen. Dazu nur kurz Hebräer 4, Vers 16. Ich lese es nur mal vor, Hebräer 4, Vers 16. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Mit anderen Worten, wir haben Zugang zur Vergebung und brauchen keine Opfer mehr, wie sie im alten Bund gewesen sind. Im alten Bund, der Zeit des Alten Testaments, gab es die Opfer, die auf Christus hingewiesen haben. Sie waren für eine Zeit lang verbindlich. Doch Gott möchte in seinem neuen Bund in uns eine Einstellung verändern, unsere Einstellung verändern. Es geht nicht nur darum, etwas zu tun, weil Gott es gesagt hat, sondern Gott möchte etwas erzielen. Lesen wir Hebräer 13. Das ist eine schöne Schriftstelle. Ich lese übrigens die meiste Zeit aus der Luther-Übersetzung, weil ich die gut gewöhnt bin und ich denke, die meisten von uns kommen gut damit zurecht. Manchmal habe ich auch die Elberfelder Bibel, weil ich meine, dass sie manches etwas deutlicher ausdrückt. Hebräer 13, Verse 15 bis 16, jetzt aus Luther. So lasst uns nun durch ihn Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen, ein Lobopfer darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Das ist der eigentliche Wunsch, den Gott hat, dass wir gute Taten vollbringen. Dieser Wunsch, der wurde oft im Alten Testament ausgedrückt. Nun haben die Menschen es meistens nicht erreicht. Wir sehen, es lese ich nachher auch, wie Mose und andere schon im Alten Testament sich auf eine zukünftige, bessere Zeit gefreut haben, als man nicht mehr die physischen Opfer darbringen musste, sondern die Opfer des Herzens, wie ich sie mal nennen möchte. Der Hebräerbrief macht generell sehr deutlich, dass der alte Bund durch einen besseren, neuen Bund ersetzt worden ist, der keine Opfer mehr beinhaltet. Das wissen wir. Ich sage nichts Neues. Kapitel 8 erläutert, wie Christus als unser hoher Priester fungiert. Ich lese aus Kapitel 8 die Verse 6 bis 7. Einfach um nochmal auf diesen Unterschied zwischen altem und neuem Bund hinzuweisen, der für uns so selbstverständlich ist, dass wir im neuen Bund leben. Hebräer 8, Verse 6 und 7. Nun aber hat er, Jesus Christus, ein höheres Amt empfangen, wie er ja auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der auf besseren Verheißungen gegründet ist. Denn wenn der erste Bund untadelig gewesen wäre, würde nicht Raum für einen anderen gesucht. Wir haben also einen alten Bund, der noch nicht vollkommen war, und darum gibt es jetzt einen besseren Bund, dessen Mittler Jesus Christus ist. Wir lesen im nachfolgenden Kapitel weiter, Hebräer 9, Verse 8 bis 10. Hier lese ich jetzt mal aus der Elberfelder. Hebräer 9, Verse 8 bis 10. Damit zeigt der Heilige Geist an, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht geoffenbart ist, solange das vordere Zelt noch Bestand hat. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der Gottesdienst übt. Es sind nur Speisen und Getränke und Waschungen und Satzungen des Fleisches, die bis auf eine Zeit der rechten Ordnung auferlegt sind. Das ist der alte Bund. Schlachtopfer, die das Gewissen nicht vollkommen machen können, Speisen, Getränke, Waschungen, Satzungen des Fleisches bis auf eine gewisse Zeit, bis auf eine Zeit der rechten Ordnung. Wir leben jetzt in dieser Zeit der rechten Ordnung. Wir leben im neuen Bund, dem besseren Bund, wie der Hebräerbrief es ausdrückt. Dieser Bund kennt keine physischen Opfer und erhebt Christus richtigerweise zum perfekten Passahlamm, das ein für alle Mal unsere Sünden hinwegnimmt. Darum nennen wir uns ja auch Christen. Zu Recht, weil Christus für uns gestorben ist. Die Gebote rund um die Opfer des levitischen Ritualgesetzes sind also zu einer gewissen Zeit oder bis zu einer gewissen Zeit auferlegt worden. Und indem Christus gestorben ist, benötigen wir diese physischen Opfer nicht mehr. Das ist sozusagen der Status quo. Es gibt aber viele Christen in dieser Welt, die sich Christen nennen, die genau das anerkennen. Da sind wir uns einig. Protestanten sehen das, dass Christus für sie gestorben ist. Viele freikirchliche Bewegungen erkennen das an. Katholiken erkennen das an. Alle erkennen an, dass Christus für ihre Sünden gestorben ist. Und wir also keine Sündopfer mehr, Feueropfer mehr oder Schuldopfer mehr oder was auch immer mehr darzubringen brauchen. Das Neue Testament ist darin klar. Und darauf hat das Alte Testament immer wieder hingewiesen, dass so eine Zeit kommen würde, in der Opfer nicht mehr nötig sein werden. Viele dieser Christen sagen nun, dass Jesu Opfer alleine genügt, damit man gerettet wird. Das wissen wir auch, weil wir solche Menschen kennen, manche im engsten Verwandtenkreis. Da ist die Überlegung, nimm Christus an und du wirst gerettet werden. Die Bibel zeigt allerdings an zahllosen Stellen, dass das alleine nicht genügt. Okay, wir machen keine Opfer mehr, wunderbar, aber allein zu sagen, Jesus Christus, ich nehme dich an, genügt auch nicht. Wer den Namen Christi benennt oder bekennt und sich also Christ nennt, der hat natürlich eine Verpflichtung. Das haben wir gerade eben schon gelesen in der Geschichte des Jünglings. Nämlich eine Verpflichtung, Christus nachzufolgen. Wir lesen weiter in 1. Johannes zu dem Thema. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, wo es eigentlich genau das Gleiche sagt, wie das, was Jesus Christus dem Jüngling gesagt hat. 1. Johannes 2, Verse 4 bis 6. Wer sagt, ich habe ihn erkannt, das tun ja ganz viele Christen heute, ne? Die sagen, ich habe Christus erkannt, ich bin Christ. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem wird es wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Parallelstelle zu dem, was Jesus dem reichen Jüngling gesagt hat. Hier steht, wir sollen die Gebote halten und wir sollen so wandeln, wie Christus gewandelt ist. Das hier ist keine Ausnahme, diese Schriftstelle. Es gibt, ich muss schon fast sagen, Schriftstellen wie diese, wie Sand am Meer im Neuen Testament. Immer wieder heißt es, dass wir Christus nachfolgen sollen. Von daher ist für uns ganz eindeutig und ganz klar, dass wir Verpflichtungen haben. Wir können nicht einer Lüge glauben, nichts tun zu müssen. Dieser Lüge sind leider viele Millionen Christen aufgesessen. Sie kennen Gott nicht und folgen ihm auch nicht nach. Und alleine den Namen Christi auf sich anzuwenden, genügt nicht, um Gottes Reich zu erben. Im Gleichnis von den Schafen und von den Böcken, kurz bevor Jesus Christus gefangen genommen und dann gekreuzigt worden ist, im Gleichnis von diesen Schafen und Böcken in Matthäus 25 legt Jesus dar, dass nur diejenigen, die ihrem Nächsten Gutes getan haben, eine Belohnung erhalten werden. Die Böcke, die selbstsüchtig und lieblos waren, die werden Folgendes hören. Matthäus 25, 41. Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Harte Worte. Ihr Verfluchten. Würden wir uns gar nicht trauen, sowas zu sagen. Jesus Christus hat sowas gesagt. Darunter fallen leider auch all diejenigen, die meinen, ein gottgefälliges Leben geführt zu haben, aber nichts getan haben, im Sinne von Gebote zu halten. Die Gebote sind wichtig. Den Schafen, die ihren Nächsten Gutes getan und Liebe erwiesen haben, sagt er hingegen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist, von Anbeginn der Welt. Hier sollen wir ein Reich ererben. Da ist es wieder, dieses Reich, wegen dem wir hier sind. Wir streben nach dem Reich Gottes und alles zielt darauf hin. Das ist unsere Erbschaft. Das ist der Anfang und das Ende unserer Hoffnung. Ohne diese Hoffnung wäre ich heute nicht hier. Und ohne diese Hoffnung auf das Reich Gottes würde keiner von uns heute dieses Fest feiern. Okay, soweit nichts Neues, ne? Es gibt Christen, die Gottes Gebote nicht halten, die sie nicht halten wollen, seine Feste nicht feiern wollen. Sie lehnen diese einfach ab, weil sie meinen, es sei nicht wichtig, irgendein Gesetz zu befolgen. Christi Gnade allein genüge. Wir haben gerade in 3, 4 Schriftstellen gesehen, er könnte noch 100 bringen, dass dem nicht so ist. Es fällt uns äußerst leicht, aus der Bibel zu beweisen, dass Gottes Gebote für einen Christen von elementarer Bedeutung sind und unbedingt gehalten werden müssen. Nun, ist man dann aber schon ein wahrer Christ, wenn man Gottes Gebote hält? Das wollen wir am Ende der Predigt einmal definieren. Nun haben wir eine Gruppe von Christen, die Gottes Gebote ablehnen. Das ist zwar die größte Gruppe, aber sie ist nicht die einzige Gruppe, deren Mitglieder sich Christen nennen. Es gibt noch viele andere. Es gibt andere, die ganz am anderen Ende des Spektrums stehen. Wir haben uns eine Seite angeschaut, diejenigen, die sagen, wir brauchen nichts zu tun. Dann gibt es wiederum andere, die sagen, dass man jedes kleinste Gebot im Detail einhalten muss, um überhaupt errettet zu werden. Es ist quasi das genaue Gegenteil der ersten Gruppe und beide nennen sie sich Christen. Unter diese zweite Gruppe fallen verschiedene Kirchen, messianische Juden fallen darunter teilweise, diverse Absplitterungen auch der weltweiten Kirche Gottes, wo Leute sagen, wir müssen jedes Gebot, soweit es uns möglich ist, aus dem Alten und aus dem Neuen Testament im Detail halten. Mal einen kurzen Rückblick. Es gab mal eine Zeit, die habe ich selbst nie erlebt, aber ich weiß von ihr, in der ein Herbert W. Armstrong, der Gründer dieser modernen Kirche Gottes, wie ich das mal nennen möchte, wo ein Herbert W. Armstrong als Hardliner bezeichnet worden wäre. Das Halten der Feste, der 10 Gebote, sowie der biblischen Speisegesetze, das war vollkommen unüblich vor 80 Jahren, in einer Zeit, in der das traditionelle Christentum weit verbreitet war. Kein Weihnachten, kein Ostern, nicht einmal Geburtstage feiern, das war schon fast der Rechtsextreme unter den Christen, wenn man es etwas überspitzt ausdrücken möchte. Kein Wunder, dass viele Mitglieder der Kirche damals, und teilweise heute noch, eher als Juden gesehen werden und nicht als Christen. Passiert uns selbst, wenn wir in der Schule sagen, Laubhüttenfest, ach so, ihr seid jüdischen Glaubens. Nein, wir sind Christen. Doch wer sind wir eigentlich, ist die Frage. Wo gehören wir hin? In dieser Zeit Armstrongs gab es relativ klar abgegrenzte Bereiche. Auf der einen Seite das traditionelle Christentum, das ich gerade kurz umrissen habe, das eigentlich Christus anerkannte, sagt, okay, wir brauchen keine Opfer, aber sonst von den Geboten aus dem Alten Testament wenig wissen wollte und wissen will. Und dann gab es auf der anderen Seite die Juden, die nicht von Christus und dem Neuen Testament wissen wollten. Die Kirche Gottes stand immer irgendwo dazwischen und verband, wie die Apostel auch, das Alte und das Neue Testament. Die Apostel haben hunderte Male aus dem Alten Testament zitiert. Natürlich ist es für uns von großer Bedeutung. Beide Teile der Bibel. Die Kirche Gottes hatte eine Vision vom Reich Gottes und wusste aus beiden Welten, Altem und Neuem Bund, oder Altes und Neues Testament, will ich mal lieber sagen, was zu tun und was zu unterlassen war. Wir wussten, und wir wissen es heute noch, dass die Gebote zu halten sind. Welche? Die 10 Gebote zum Beispiel. Wir wussten und wir wissen, dass die Feste wichtig sind. Uns ist aber klar, dass die Opfer aus dem Alten Testament abgeschafft sind. Ebenso die Beschneidung und weitere Symbole und Praktiken des Alten Bundes. Gesetze, die das Volk Israel betroffen haben. Heute jedoch, 2019, befinden wir uns in einer Welt, in der keine klaren Abgrenzungen mehr herrschen, dank auch des Internets. Die einen halten den Sabbat, aber keine Feste. Andere wiederum halten Gottes Feste und predigen gleichzeitig die Beschneidung sowie weitere physische Gebote aus dem Alten Bund. Irgendwo dazwischen stehen wir und immer mehr Menschen fragen sich, vor allem Neuzugänge, fragen sich, welcher Kirche oder Gruppe oder welcher Hauskreis denn nun die Wahrheit hat und gottgefällig lebt. Wir leben zunehmend in einer Welt der Verwirrung, behaupte ich, eine Welt der Irrlehrer und der Wölfe im Schafspelz. Ich denke, wenn wir uns überlegen, welche Gebote wir halten sollen und welche nicht, können wir uns klar definieren und auch abgrenzen. Wir wollen uns heute mal auf 3 Hauptpunkte verständigen. 3 Hauptpunkte, um zu überlegen, wo wir denn eigentlich hingehören. Punkt 1, die moralischen und die ethischen Gebote der Bibel. Diese Kirche, die VKG, lehrt seit ihrer Gründung ganz eindeutig, dass Gottes Gebote für einen Christen große Bedeutung haben. Wir ernten physischen und geistigen Segen aus den Geboten der Bibel, insofern wir sie denn halten. Wenn wir sie brechen, so unser klares Verständnis, müssen wir die Konsequenzen tragen. Gott jedoch ist ein gnädiger Gott. Er sagt uns in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Unsere Sünden. Gott hat vor Urzeiten einmal festgelegt, was gut und was falsch ist, was richtig oder was zu vermeiden ist. Das sind Gebote, die wir im Alten Testament finden. Diese Gebote sind ewig und unwandelbar. Darin sind wir uns hoffentlich einig. Keiner hat das Recht, auch nur das geringste dieser Gebote aufzulösen. Lesen wir eine Stelle aus der Bergpredigt. Matthäus 5, Verse 18 bis 20. Eine ganz bekannte Stelle. Matthäus 5, Verse 18 bis 20. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wenn nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit vorzüglicher ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Aha, das gesamte Gesetz der Bibel ist also weiterhin intakt. Nicht ein Jota oder Strichlein wird vergehen. Wie könnte es auch anders sein? Gott ändert sich ja nicht. Wenn Gott einmal gesagt hat, dass die Lüge falsch ist oder der Ehebruch falsch ist und ungerecht ist, dann wird sich diese Aussage unseres Schöpfergottes nach dem Tod Jesu Christi doch nicht mehr wandeln oder auf einmal unwahr. Wenn Götzenverehrung vor 3000 Jahren Gott ein Gräuel war oder Unzucht oder Totenbeschwörung oder Wucher oder was wir im Alten Testament finden, dann ist es das heute Gott immer noch ein Gräuel. Gott wandelt sich nicht. Die Tatsache also, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist und keine Tieropfer mehr nötig sind, ändert nichts an der Tatsache, dass die ethische und die geistige Bedeutung der Gesetze weiterhin erhalten bleibt. Das, was einmal gut war, ist auch weiterhin gut. Das, was einmal Unrecht war, ist weiterhin Unrecht. Christus sagt es uns. Nicht ein Jota oder Strichlein vom Gesetz wird vergehen. Sehr interessante Stelle auch von Paulus in Römer 7, Vers 12. Ich lese es nur mal vor. Römer 7, Vers 12. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Wir halten uns nicht allzu lange an diesem ersten Punkt auf. Vielleicht zusammengefasst, einmal gut bei Gott ist immer gut bei Gott. Einmal Sünde bei Gott ist immer Sünde bei Gott. Diese Gebote der Moral und der Ethik sind ewig gültig. Das können wir aus der Bibel herausnehmen. Was ist nun aber mit anderen Geboten, die auch zu diesem Jota oder Strichlein gehören, die wir nicht erfüllen, nach denen wir heute nicht leben? Ändern wir das Gesetz oder halten wir es? Punkt 2. Gebote der Erinnerung bzw. Ermahnung. Das ist eine kleine Kategorie von Geboten in der Bibel. Ein sehr kleines Feld, an dem aber viele Gläubige ihre Errettung und den Wunsch eines gottgefälligen Lebens festmachen. Ich spreche von Geboten, die nicht eindeutig durch Christi Opfer erfüllt sind, wie zum Beispiel die Opfergebote. Daher bleiben diese Gebote aus dem Alten Testament immer in der Diskussion. In der Diskussion darum, ob Christen sie halten müssen oder eben nicht. Wie gesagt, Opfergesetze sind eindeutig. Jeder, der Christus als sein Passahlamm annimmt, weiß, dass die Opfer, die auf ihn hingewiesen haben, nun erfüllt sind. Wenn die Reue und das Bekenntnis vor Gott unsere Sünde hinwegnimmt, durch Jesus Christus, brauche ich keinen Stier, brauche ich keinen Widder und auch kein Lamm mehr zu opfern. Gebote der Erinnerung, wie ich diese kleine Kategorie mal nenne, sind nicht so eindeutig. Wir wollen uns nun eines ansehen, das für viele ein Symbol der Dazugehörigkeit zu den wahren Gläubigen und der Gesetzestreue darstellt. Lesen wir 4. Mose 15. 4. Mose 15, 38 bis 40. 4. Mose 15, 38. Rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen, dass sie und ihre Nachkommen sich Quasten machen an den Zipfeln ihrer Kleider und blaue Schnüre an die Quasten der Zipfel tun. Und dazu sollen die Quasten euch dienen. So oft ihr sie anseht, sollt ihr an alle Gebote des Herrn denken und sie tun, damit ihr euch nicht von eurem Herzen noch von euren Augen verführen lasst und abgöttisch werdet, sondern ihr sollt an alle meine Gebote denken und sie tun, dass ihr heilig seid eurem Gott. Ja, es ist vielleicht einfach mal die Frage, sind Quasten für uns noch verbindlich? Ich finde kein Gebot in der Bibel, das diese direkt abschafft. Kein Jota oder Strichlein vom Gesetz soll geändert oder aufgehoben werden. Warum tragen wir die Dinger also nicht? Nun ja, die Frage ist, passend zu den Tagen der ungesäuerten Broten, welche Gebote soll ich halten? Welche nicht? Weil an den Tagen der ungesäuerten Broten streben wir ja nach mehr Reinheit, nach mehr Gerechtigkeit, nach mehr Klarheit. Jetzt frage ich genauer, sollten wir das Gebot der Quasten erfüllen? Welche Funktion haben denn diese purpurnen Schnüre ursprünglich erfüllen sollen? Ein Gebot wird nie ohne irgendeinen Sinn gegeben. Gott gibt nicht willkürlich Gebote, sondern er hat immer ein Ziel. Schauen wir erneut in 4. Mose 15, nochmal Vers 39. So oft ihr sie anseht, sollt ihr an alle Gebote des Herrn denken und sie tun. Die Quasten dienten dem physischen Volk Israel der Erinnerung an Gottes Gebote. Auch wir benötigen Erinnerungen, nicht wahr? Auch wir sind physische Menschen und damit noch lange nicht perfekt. Welche Form der Erinnerung hat Gott aber für uns vorgesehen? Ich habe es eben ausgeführt, wir leben im neuen Bund. Eine entscheidende Veränderung zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund besteht darin, dass wir ein Geschenk Gottes in uns tragen, das den Israeliten von damals vorenthalten gewesen war, den Heiligen Geist. Gott hatte von Anfang an geplant, seinen Geist und damit seine Kraft und Erkenntnis der Wahrheit der Welt zugänglich zu machen. In einer Zeit, in der die Quasten ganz normal physische Erinnerungen für die Israeliten waren und nötig waren, trifft der Prophet Jeremia eine sehr erstaunliche Aussage. Kein Wunder, er ist ein Prophet. Er hat in die Zukunft blicken können und gewusst, was die Intention hinter allem ist. Jeremia 31, eine sehr hoffnungsvolle Stelle einer Zeit, in der wir heute leben. Wir leben nicht in der Vergangenheit, wir leben jetzt und hier. Jeremia 31, Verse 31 bis 33. Siehe, es kommt die Zeit, also in der Zukunft. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Wir lesen das, kleiner Sprung, jetzt lesen wir noch 33. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Einen neuen Bund, der darin besteht, dass Gott sein Gesetz in unser Herz schreibt oder gibt und in unseren Sinn schreibt. Hesekiel, ein weiterer Prophet, gibt eine sehr ähnliche Prophezeiung, nur erklärt er noch genauer, was mit den Menschen im neuen Bund geschehen soll. Sie sollen Gottes Geist erhalten. Hesekiel 36, Verse 26 bis 27. Also eine Parallelprophezeiung zu dem, was wir gerade bei Jeremia gelesen haben. Hesekiel 36, Vers 26. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Ich frage euch, liebe Geschwister, wenn wir in der Zeit des neuen Bundes leben und Gott persönlich das Gesetz in unsere Herzen gegeben hat und in unseren Sinn geschrieben hat, brauchen wir dann noch physische Erinnerungshilfen an das Gesetz? Oder ist die Funktion der Quasten lange erfüllt durch den Geist in uns? Nein, wir brauchen auf gar keinen Fall mehr physische Erinnerungshilfen. Indem wir dem physischen Gebot der Quasten Folge leisten, signalisieren wir, dass Gottes Zusage, sein Gesetz in unsere Herzen zu geben, keinen Wert hat. Wir glauben seinem Versprechen nicht, das uns heute gegeben ist, wenn wir meinen, Quasten anbinden zu müssen. Er hat uns versprochen, dass das Gesetz alltäglich in unserem Herzen ist. Wozu brauche ich noch weitere Erinnerungen? Ich kann nur für mich selbst reden, aber es trifft sicherlich auf viele unter euch auch zu, wenn ich dabei bin, etwas Falsches zu tun, und das kommt mal vor, oder es vielleicht auch getan habe, dann spüre ich das ganz klar in mir. Man kann auch sagen, in meinem Herzen. Es tut mir weh, etwas Falsches zu tun. Das nennt sich Gewissen. Und selbst über böse, schädigende oder sündhafte Handlungen nachzudenken, ist mir unangenehm. Ich denke, das kennen einige von uns. Wir haben ein Gewissen. Wir wissen, was richtig und falsch ist. Oftmals schon aus dem Gefühl heraus. Im Psalm 40, Vers 9 sagt David, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe ich. Und dein Gesetz ist tief in meinem Inneren. David hatte den Heiligen Geist. Natürlich war das Gesetz tief in seinem Inneren. Er brauchte die äußere Erinnerung nicht. Und als er gesündigt hatte, litt er schwer darunter. Im Psalm 119, 44 heißt es, halten will ich dein Gesetz beständig, immer und ewig. Das ist die treibende Kraft und Motivation desjenigen gewesen, der den Psalm geschrieben hat. Psalm 119, 44. Ich wäre gar kein Christ und hätte Gottes Geist nicht in mir, wenn ich Gottes Gesetz nicht ständig vor Augen hätte, wenn es nicht tief in mir verwurzelt wäre und all mein Denken und meine Handlungen bestimmen würde. Natürlich geht jeder mal oder tritt jeder mal fehl. Doch dafür, haben wir eben in 1. Johannes gelesen, können wir bereuen und es vor Gott bringen. Und er wird uns vergeben. Quasten als Erinnerung an das Gesetz haben für uns als Nachfolger Jesu Christi also keine Bedeutung. Ebenso wenig wie Tieropfer, die ebenfalls eine erzieherische Bedeutung hatten. Gott hat uns in den neuen Bund gesetzt und damit seine Gebote auf eine geistige Ebene erhoben. Ich habe ein bisschen in der englischen Broschüre gelesen, die heißt, ich übersetze sie mal ins Deutsche, der neue Bund schafft er Gottes Gesetz ab. Der neue Bund schafft er Gottes Gesetz ab. Das ist eine Broschüre dieser Kirche. The New Covenant, does it abolish God's law? Ich glaube, die ist noch nicht übersetzt. Und auf Seite 58 heißt es, einen Teil des Gesetzes abzuändern bedeutet nicht, das ganze Gesetz abzuschaffen. Niemals wurde ein Strichlein oder ein Jota vom Gesetz abgeschafft. Aber gewisse Dinge wurden auf eine geistige Ebene erhoben. Uns als Christen muss klar sein, dass ein Wandel stattgefunden hat, wie Jeremia und Hesekiel ihn prophezeit haben. Und ein Wandel bedeutet Veränderung. Der Heilige Geist ist jetzt da, wie von Hesekiel vorausgesagt. Und gewisse physische Gesetze sind damit erfüllt, beziehungsweise auf eine geistige Ebene erhoben worden. Dies bedeutet eine große Verantwortung für uns, von uns oder für uns, denn jetzt wird mehr von uns erwartet. Wie Christus in der Bergpredigt darlegt, ist jetzt zum Beispiel der Mord alleine nicht nur das Vergehen, sondern auch der Hass, der zum Mord führt. Der Ehebruch alleine ist nicht mehr nur die Sünde, sondern die Begierde, die dazu geführt hat. Christus hat das Gesetz groß gemacht. Er hat es erfüllt, auf eine neue Ebene erhoben. Und indem er uns den Heiligen Geist verfügbar gemacht hat, hat er uns auch die Kraft geschenkt, diesen höheren Ansprüchen gerecht zu werden. Wir können also im Sinne von Punkt 2 schlussfolgern, dass durch das Geben des Heiligen Geistes und damit das Schreiben des Gesetzes in unsere Herzen physische Erinnerungen wie Quasten oder andere Merkzeichen an Hand oder Stirn, die wir auch im Alten Testament finden, erfüllt worden sind. Sie sind, wie es bei Gott immer geht, nicht durch etwas Schwächeres oder Niedrigeres ersetzt worden, sondern durch etwas Höheres, durch etwas Besseres. Ebenso ist ja auch der neue Bund der bessere Bund, den Gott uns gegeben hat. Wir können sagen, dass der Heilige Geist und das neue Herz, wie Hesekiel es ausdrückt, die neuen Quasten sind. Dem Physischen zu folgen, ob schon das Geistige lange etabliert ist, zeigt Gott nur, dass wir seinem Wort nicht 100% glauben und seinem Geschenk des Geistes nicht trauen wollen. Ich glaube, wir können dem Heiligen Geist aber trauen und wissen, dass das Gesetz beständig vor uns ist. Punkt 3. Die Beschneidung des Herzens. Das ist der Titel. Die Beschneidung des Herzens. Über das Herz haben wir ja gerade schon gesprochen. Das Gesetz ist uns in unser Herz geschrieben und daher ständig präsent. Außerdem verstehen wir es deutlich besser in seinen Absichten und Segnungen, als die Israeliten es jemals verstanden haben. Wir wissen, oft auch dank der vielen Fehler, die für uns niedergeschrieben sind, warum Gott gewisse Gebote gegeben hat und worin ihr Segen besteht. Manche der Gebote im Alten Testament galten eindeutig nur für das Volk Israel als physische Einheit. Gebote rund um die Grenzen des Landes zum Beispiel oder die Organisation des Staates, des Volkes Israel. Wer ein echter Israelit sein wollte, musste einen der 12 Stämme angehören. Ein echter Israelit konnte oder kannte seinen Stammbaum bis hin zum Vater Abraham. Mit Abraham begann Gott zu arbeiten. Und zum Zeichen seines Bundes mit Abraham gebot er ihm, sich und seine Angehörigen beschneiden zu lassen. Das lesen wir, schlagen es nicht auf, einfach nochmal kurz rekapitulieren. 1. Mose 17, Verse 10 und 11. Das ist aber mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Geschlecht nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Eure Vorhaut sollt ihr beschneiden. Das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. Ah, das ist der Bund. Das ist der alte Bund. Das Zeichen ist die Beschneidung gewesen. Wir lesen auch noch Vers 14. Dann sehen wir, wie ernst Gott es damit gemeint hat. Wenn aber ein Männlicher nicht beschnitten wird an seiner Vorhaut, wird er ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat. Ganz schön hohe Ansprüche. Also wer sich als physischen Nachkommen Abrahams verstehen möchte und als Teilhaber des Bundes, den Gott mit ihm geschlossen hat, muss sich beschneiden lassen. Viele messianische Juden predigen die Beschneidung als Teil eines gottgefälligen Wandels. Nur Beschnittene werden in ihrer Mitte als vollwertige Mitglieder angenommen. Und klar, Gott hat eindeutig, wir haben es gerade gelesen, die Beschneidung Angeordneten gut geheißen. Weshalb machen wir das also nicht? Die VKG sagt, wir sagen, dass eine Beschneidung am Fleisch nicht vorgeschrieben ist, ja, sogar für einen Christen gar nicht als religiöse Handlung vollzogen werden darf. Ich denke, wir verstehen alle, dass es manchmal physische oder hygienische, körperliche Gründe gibt, eine Beschneidung durchzuführen. Aber sie darf nie eine religiöse Komponente für uns haben. Niemals dürfen wir andere Menschen daran messen, ob sie beschnitten oder unbeschnitten sind. Warum ist das so? Warum sagen wir das so deutlich? Im Prinzip wiederhole ich mich, denn dieselbe Argumentation, es ist ja eine Predigt, dieselbe Argumentation wie schon bei den Quasten, greift auch hier beim Thema Beschneidung. Wir leben im neuen Bund. Wir sind nicht mehr fleischlich, wir sind geistlich. wie es auch in Römer 9, Vers 8 heißt. Und das soll jetzt nicht hochmütig klingen, aber es ist einfach ein Fakt. Wir sind heute das, oder wir können das sein, was schon im Alten Testament gefordert worden ist, aber so selten erreicht wurde. Ich habe es eben angekündigt, Mose hatte die tiefere Bedeutung hinter den physischen Handlungen erkannt und zeigt das an manchen Stellen in der Bibel auf. In 5. Mose 10, Vers 16 sagt Mose, 5. Mose 10, Vers 16, ich lese nur den einen Satz vor, so beschneidet nun eure Herzen und seid hinfort nicht mehr halsstarrig. Beschneidet eure Herzen und seid hinfort nicht mehr halsstarrig. Damit wies Mose auf die zukünftige Erfüllung dessen hin, was von Anfang an von Gott beabsichtigt gewesen ist, sein eigenes Volk zu schaffen, das treu und gehorsam und eben nicht halsstarrig ist. Genau darum sagt Paulus im Brief an Titus, das lese ich aus der Elberfelder Bibel vor, Titus 2, Vers 14, Elberfelder Bibel, Titus 2, Vers 14, er, also Christus, hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Also wir waren gesetzlos, jetzt gehören wir als Volk zu Christus und sind eifrig in guten Werken. Da sind wir ja schon wieder bei dem, was wir zu Beginn gelesen haben. Folge Christus nach, tue seine Werke. Und Mose redete prophetisch, wenn er in 5. Mose sagte, auch das lese ich nur vor, 5. Mose 30, Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst. Mose hatte zwar die Beschneidung am Fleische gepredigt und niedergeschrieben, aber trotzdem hatte er in die Zukunft gesehen und gewusst, dass die Beschneidung am Herzen das eigentliche Ziel ist, was Gott für uns Menschen hat. Darauf kommt es an, auf die Beschneidung des Herzens, auf die Erfüllung des Gesetzes durch was? Hier steht es, durch aufrichtige Liebe. Das ist nichts anderes als das, was Jeremia bereits gesagt hat. Er sagte, dass Gott sein Gesetz in unser Herz schreiben wird. Das ist die Beschneidung des Herzens, Geschwister. Der in uns liegende, starke Wille, Gottes Weg bis zum Schluss zu folgen und keine Kompromisse einzugehen. Ich glaube, das ist die Beschneidung des Herzens, dass der Heilige Geist in uns ist und uns hilft, dies zu tun. Physische Beschneidung war zu der Zeit, als sie gegeben worden ist, ein wichtiges äußeres Symbol der Nachkommenschaft von dem Menschen Abraham. Die Beschneidung des Herzens jedoch ist ein Symbol der Nachkommenschaft des Glaubensvaters Abraham. Und damit sind wir Nachkommen und Nachahmer Jesu Christi. Dazu lesen wir auch gleich noch ein paar Schriftstellen. Wer sich physisch beschneiden lassen möchte und sagt, das ist mir wichtig, weil es in der Bibel steht, der trennt sich von dem neuen Bund und tut seinen Willen kund, in den alten Symbolen weiterzuleben, die lange erfüllt worden sind. Das ist höchst gefährlich. Denn wer im alten Bund lebt, dem nützt das Opfer Jesu Christi gar nichts. Null. Derjenige, der den alten Bund leben möchte, bleibt in seinen Sünden und ist vollkommen unbekehrt. Wie wir eben im Hebräerbrief gelesen haben, das ist ein Gesetz oder Opfer, die reinigen nicht einmal das Gewissen. Wie sollen sie uns denn von der Sünde dann reinigen? Paulus ist sehr deutlich, was das Thema Beschneidung angeht. Da lesen wir uns ein paar Verse zu durch. In Galater 5, wieder aus der sehr deutlichen Elberfelder Bibel, Galater 5, Verse 2 bis 6, da sagt Paulus, der in diesem ganzen Galaterbrief gegen diese Gesetzlichkeit nach dem alten Bund vorgeht und den neuen Bund erklärt, Vers 2, siehe ich, Paulus sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Die Beschneidung ist das Symbol des alten Bundes und damit muss das ganze Gesetz, wie es damals aufgeschrieben worden ist, heute erfüllt werden. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr dem Gesetz oder im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Ja, Paulus bringt es auf den Punkt. Und Vers 9 legt dar, wie Paulus generell über diese Gesetzestreue nach dem alten Bund denkt. In Vers 9 sagt er, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Wenn wir anfangen, hier und da Gebote aus dem Alten Testament zu erheben und zu sagen, die müssen wir tun, damit wir bessere Christen sind, dann werden wir unseren ungesäuerten Teig durchsäuern. Wir lehnen Christus ab. Passend zum heutigen Festtag diskutieren wir also dieses Thema, das als Sauerteig und damit zu vermeiden gilt. Wir können nicht meinen, dass wir die durch Christus erfüllten Gebote halten können und dadurch noch irgendetwas erreichen können. Also es gibt keine Möglichkeit, durch die einmal erfüllten Gebote etwas hinzuzufügen zu der bereits geschenkten Gnade, die Gott uns gegeben hat. Und das ist, wie ich meine, eine weitere Dimension der Tage der ungesäuerten Brote. Wir sollen uns überprüfen, ob wir wirklich Christus folgen oder ob wir versuchen, uns durch Gesetzeswerke selbst gerecht zu sprechen. Denn diese Tendenz haben die Menschen. Es ist so einfach und auch so befriedigend, physische Gebote zu erfüllen. Ich lasse mich beschneiden und meine Kinder und schon bin ich besser als all die anderen, die das Gebot nicht erfüllen, weil Gott es ja mal gegeben hat. Das ist aber zu einfach und zu kurz gedacht. Das ist die Gerechtigkeit aus uns selbst heraus. Das Schwierige ist aber nicht die physische Handlung, sondern der innere Kampf, mit dem wir uns auch jetzt, insbesondere während der Tage der ungesäuerten Brote, aber auch das ganze Jahr über auseinandersetzen. Das Schwierige ist die Erkenntnis, dass wir ohne Gottes Gnade überhaupt nichts sind. Das Entfernen vom Gesäuerten aus unserem Hause ist die einfachste Übung. Und natürlich tun wir das weiterhin, auch wenn es eine physische Handlung ist, denn die wurde ja nicht erfüllt. Wir sind weiterhin Sünder. Natürlich müssen wir den Sauerteig weiterhin wegschaffen. Wenn Gott sein Gesetz in unser Herz gibt, dann ist klar, dass wir eng verbunden mit diesem Gesetz sind und dass wir es lieben und dass wir danach handeln wollen. Dafür brauchen wir keine Quasten, um uns dieser Tatsache bewusst zu sein. Dennoch strauchen wir immer mal wieder. Und deshalb halten wir auch so ein Fest wie das Passa und die Tage der ungesäuerten Brote, weil diese Feste noch lange nicht komplett erfüllt sind für uns, weil wir nicht perfekt sind. Die werden erst dann erfüllt sein, wenn wir Geistwesen sind. Das aber, was durch das Opfer Jesu Christi bereits in Erfüllung gegangen ist und durch die Vergabe des Heiligen Geistes erfüllt ist, das sollen und dürfen wir nicht mehr tun, um irgendwie unsere eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Was sagen wir also? Wenn jemand sich Christ nennt und gleichzeitig die Beschneidung predigt, was leider immer häufiger vorkommt, zitieren wir doch einfach 1. Korinther 7. Da sagt Paulus in aller Klarheit, vergleichbar mit Galater 5, in aller Klarheit, was er zu dem Thema Beschneidung denkt. 1. Korinther 7, Verse 18 bis 20. Ist jemand als Beschnittener berufen, der bleibe bei der Beschneidung. Hat er eh keine Wahl. Ist jemand als Unbeschnittener berufen, der lasse sich nicht beschneiden. Beschnitten sein ist nichts. Und unbeschnitten sein ist nichts, sondern Gottes Gebote halten. Jeder bleibe in der Berufung, in der er berufen wurde. Mir ist nicht ganz klar, wie man so eine Schriftstelle anders auslegen kann, als mit der Einsicht, dass Unbeschnittene sich nicht beschneiden lassen sollen und Gott gar keine Freude an einer solchen Handlung hat, sondern ganz eher daran Freude hat, dass wir seine Gebote halten. Wenn wir uns jetzt also nicht, ich rede natürlich nur für die Männer, nicht beschneiden lassen, sind wir dann trotzdem Gottes Kinder? Na klar, im wahrsten Sinne des Wortes. Römer 9, Vers 8. Hier nochmal aus der schönen Elberfelder Übersetzung, Römer 9, Vers 8. Nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Nicht die des Fleisches sind Gottes Kinder, sondern die Verheißung. Welche Verheißung meint denn Paulus hier? Die Verheißung an Abraham, dass aus seinen Nachkommen der einst der Erlöser und Retter der Welt kommen wird, Jesus Christus. Durch ihn sind wir nämlich in unserem Herzen beschnitten und erfüllen damit die Anforderungen, die schon Mose erkannt und gepredigt hatte, dass wir an unserem Herzen beschnitten sein sollen. Die Juden, die verstanden das in ihrer Verblendung zur Zeit Jesu nicht. Ein Pharisäer fragte Jesus: Lehrer, welches ist das höchste Gebot, das größte Gebot in dem Gesetz? Er wollte ihn natürlich versuchen, ne? Jesus aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Alles hängt daran. Das kommt aus Matthäus 22, Verse 35 bis 40. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Gott möchte keine Maschinen, die ohne Ziel und Richtung irgendwelchen Gesetzen folgen, die sie niedergeschrieben sehen und damit ihre Gerechtigkeit aufrichten wollen. Gott möchte durch die Gebote doch nur eines erreichen. Die ganzen Gebote sind Schall und Rauch. Er möchte nur eines erreichen. Gott möchte, dass wir Liebe zu ihm und zu seinen Nächsten entwickeln. Alles hängt davon ab, ob wir diese Liebe entwickeln. Sagt Paulus ja auch in 1. Korinther 13. Hätten wir die Liebe nicht, dann hätten wir nichts. Dann könnten wir noch die besten Propheten sein. Und die besten, keine Ahnung, ich könnte hier der Herrscher der Welt sein. Ich hätte nichts. Hätte ich diese Liebe nicht. Das haben wir erst am Passa gelesen. Johannes 13, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Johannes 13, Vers 34. Damit zeigt Jesus an, was unsere Verantwortung tatsächlich ist. Jeder, der das Gesetz im Fleisch hält, der kann einen guten Job machen darin, ein Gesetz im Fleisch zu halten. Aber er kann weiterhin lieblos und selbstsüchtig sein. Die Symbole des alten Bundes, zu denen auch die Beschneidung gehört, bringen uns Menschen nicht näher zu Gott. Es hat nie funktioniert. Sie bringen uns auch nicht zur Erfüllung des Gesetzes, die Christus als brüderliche Liebe beschreibt. Darum kann sich keiner etwas einbilden auf diese äußeren Symbole des Fleisches. Paulus sagt über diejenigen, die sich beschneiden lassen oder die andere physische Symbole erheben und auch sonst auf all diese Äußerlichkeiten großen Wert legen, das Folgende. Lesen wir Römer 10, Verse 2 bis 4. Man kann sich nämlich fragen, an wen redet Paulus da? Wen meint er damit? Römer 10, Verse 2 bis 4. Ich meine, er spricht genau zu denjenigen, die sich Christen nennen und trotzdem versuchen, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Römer 10, Vers 2. Denn ich gebe ihnen, den anderen, Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben. Ja, sie eifern für Gott. Die meinen es ernst. Aber nicht mit rechter Erkenntnis. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Christus ist des Gesetzes Ende. Das heißt nicht, dass das Gesetz beendet ist, sondern dass er das Ziel des Gesetzes ist, die Erfüllung des Gesetzes. Er ist sozusagen das Endergebnis, wie ganz zu Beginn gelesen. Vollkommen und folge mir nach, sagte er dem Jüngling. Wenn wir so wie Christus leben und ihm nachfolgen, dann erfüllen wir das Gesetz, auch ohne Quasten oder leinene Kleider an unserem Körper und vor allem auch ohne Beschneidung am Fleisch. Galater 6, Vers 15, ich lese es nur vor. Galater 6, Vers 15. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein Etwas, sondern eine neue Kreatur. Dahin wollen wir. Oder wir sind schon da, wenn es gut gelaufen ist. Wir wollen eine neue Kreatur, ein neuer Mensch sein. Nicht mehr der alte, der sündhafte, der schwache, der egoistische Mensch, sondern derjenige, der die Beschneidung am Herzen erlebt hat und jetzt in der Fülle des neuen Lebens wandelt. Was ist also ein wahrer Christ? Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich das versuche zu definieren. Definitionen sind in der Regel kurz gefasst und beinhalten nur das Wesentliche. Von daher, dieser Satz ist mir eingefallen. Ein wahrer Christ ist ein Mensch, der Christus in sich leben lässt und deshalb aufrichtig liebt. Da brauche ich auch kein Gebot reinzuschreiben, weil die Gebote führen nur zu dem, was hier drin steht. Ein wahrer Christ ist ein Mensch, der Christus in sich leben lässt und deshalb aufrichtig liebt. Schöner Vers oder schöne Verse aus Epheser 3, relativ nah am Ende der Predigt. Epheser 3, Verse 17 bis 19. Das beginnt so ein bisschen mitten im Satz, aber ich denke, wir verstehen schon, was damit gemeint ist. Epheser 3, Vers 17. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und Länge, die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Also durch den Glauben erkennen wir die Länge und Breite und Höhe und Tiefe, das heißt, das, was das Gesetz eigentlich aussagt und wohin es führen soll. Und durch die Liebe werden wir erfüllt mit der Gottesfülle. Solange wir diese Gottesfülle in uns haben, können wir gar nicht anders, ist meine Behauptung. Können wir gar nicht anders, als nach den Gottesgeboten zu leben, so gut es möglich ist. Solange Christus in unserem Herzen ist, wehrt sich doch jede Faser unseres Körpers und unseres Geistes dagegen, Gottes Gebote zu brechen oder abzulehnen. Solange Christus in unserem Herzen ist oder unser Herz beschnitten ist, kann man synonym ausdrücken, wollen wir Gottes Weg gehen. Letzte Stelle, Kolosser 2. Kolosser 2, Verse 8 bis 12. Bisschen längere Stelle. Kolosser 2, Verse 8 bis 12. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Da kann ich jetzt gar nicht zugehört haben, weil ich ja ständig die Bibel zitiert habe. Also keine Lehre der Menschen. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In ihm, Jesus Christus, seid ihr auch beschnitten worden, mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet, in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben, aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und das lasse ich mal unkommentiert. Während dieser Tage der ungesäuerten Brote haben wir die Gelegenheit, tief nachzuforschen und in unserem Herzen nachzuforschen, nachzuhorchen. Stellen wir uns doch die Frage, wie sehr wohnt Christus in mir? Wie sehr ist diese ganze Gottesfülle, von der wir gerade gelesen haben, in mir? Und wenn wir in dieser Woche ungesäuertes Brot zu uns nehmen, überlegen wir, wie viel Raum wir Christus in unserem Herzen zu geben bereit sind. Sind wir bereit, alles zu geben? Der Jüngling war es nicht. Sind wir bereit, alles aufzugeben für Christus? Der Jüngling ganz zu Beginn war es nicht. Er ging betrübt von dannen. Sind wir bereit, Christi Fußspuren bis zum Ende zu folgen? Das sind die Ziele nämlich, wo das Gesetz hinführt. Sind wir bereit, zugunsten unseres Nächsten eigene Nachteile in Kauf zu nehmen? Das ist Nächstenliebe. Das sind die elementaren Fragen, die wir uns stellen sollen. Und darum geht es im Gesetz Gottes, um nichts anderes. Und genau darum geht es auch für uns. So, jetzt wünsche ich euch allen und allen Zuhörern weiterhin 7 sehr schöne Tage der ungesäuerten Brote.